Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. In der letzten Folge hatte ich ja den Bernd Schäfer von der Firma Atlas und wir waren also mit den Themen, die wir besprechen wollten, nicht ganz durchgekommen. Deswegen darf ich ihn jetzt heute nochmal begrüßen. Hallo Herr Schäfer.
Ja, hallo Herr Zitzmann.
Ja, wir waren das letzte Mal ja stehen geblieben bei, wie wähle ich denn eine Versicherung aus? Sie hatten gesagt, dass also die Haftpflichtversicherung die ihr zentrales Geschäftsgebiet ist hier im Bereich der Sicherheitsbranche. Wenn wir vielleicht da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ist denn bei dieser Haftpflichtversicherung zu beachten?
Ja, sehr gerne. Ich gehe einen Schritt zurück, damit Sie sich kurz verdeutlichen können, wie eigentlich der Markt auf der Seite der Versicherungsvermittler ist. In der Regel verkauft ein Vermittler ein Produkt, das ihm der Produktgeber, in dem Fall der Versicherer, vorlegt. In der Regel hat er davon auch keine Ahnung, denn er nimmt einfach das Produkt von der Allianz oder von irgendjemandem, wenn er eine Allianz-Generalagentur ist, und verkauft das dann halt. So, in der Hoffnung, dass das gut ist. Und tatsächlich ist das nicht so. Es ist so, wir arbeiten mit, es gibt ungefähr 100 Haftpflichtversicherer in Deutschland, wir arbeiten mit 14 davon zusammen, weil nicht jeder Versicherer alles macht. Es gibt Versicherer, die machen ganz viel, aber es gibt andere, die machen bestimmte Dinge partout überhaupt gar nicht. Deshalb haben wir am Anfang jedes Gespräches immer unseren Risikoerfassungsbogen, mit dem wir genau feststellen, was das Unternehmen macht. Beispiele: Bahngleissicherungsdienste gibt es ungefähr 4 Versicherer, vielleicht auch 5. Dann bewaffneter Personenschutz schränkt den Kreis der 14, mit dem wir zusammenarbeiten, auch ein. Macht nicht jeder. Sicherung von militärischen Liegenschaften der Bundeswehr oder ausländischer Streitkräfte. Macht nicht jeder. Warum? Wenn Sie ausländische Streitkräfte haben, zum Beispiel von der US Army oder ähnliches, dann kommt die Klage in New York. Die kommt nicht in Frankfurt. Damit haben Sie ein ganz anderes Risiko. Die Bewachung von Kernkraftwerken. Macht nicht jeder. Und so weiter und so weiter. Ja. Da wir aber sagen, wir haben alle Risiken, die es in Deutschland gibt, alle, inklusive Einsatz von Drohnen, inklusive Tourismusschiffe, inklusive bewaffnete Sicherung von Schiffen am Horn von Afrika. Also wir haben alle Risiken, die es irgendwie nur gibt. Gefangenenrückführung als Bestellte des Bundes und so weiter. Also wir haben auch an den Flughäfen, wir haben § 5, 8, 9 Luftsicherheitsgesetz. Unsere Kunden machen auch mal im Bereich Reinigung, Flugzeuginnenraumreinigung zum Beispiel. Also wir haben praktisch jedes Risiko rund um das Thema Sicherheit, was es gibt. Deshalb ist es für uns wichtig, was die Unternehmen machen, damit wir nicht irgendetwas anbieten bei einem Versicherer, der gerade das, was unser Kunde macht, nicht macht. Also wir stellen fest, was macht der Kunde, dann wählen wir den geeigneten Versicherer aus und dann natürlich geht es auch um den Beitrag, um den Preis, der muss auch stimmen, aber da haben wir regelmäßig kein Problem, weil wir sehr günstig anbieten können trotzdem. Heißt für uns, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie sich von der Versichererseite nähern, dann nähern Sie sich über Risikoklassen. Wenn Sie einen Versicherer ansprechen auf ein bestimmtes Sicherheitsunternehmen, dann stuft er das als Bewachungsunternehmen ein. Das ist für ihn das höchste Risiko, denklogisch. Die Schlüsselnummer heißt Bewachungsunternehmen. Ja. Und dann sagt das Unternehmen, naja, und außerdem habe ich noch 2, 3 andere Sachen. Ich mache noch Parkraumbewirtschaftung und ich habe noch einen Hausmeister und ich mache auch noch Catering oder irgendwie sowas. Dann wird das alles hingeschrieben. Heißt aber, das, was da steht, was kein Bewachungsunternehmen, also keine Bewachungstätigkeit ist und was keine dieser 4 Tätigkeiten ist, ist auch nicht versichert. Ja. Und das ist bei uns genau andersrum. Bei uns ist es so, wir schauen uns detailliert an, was das Unternehmen macht. Ja. Und dann dreht sich das Ganze um. Die Versicherer, die mit uns zusammenarbeiten, wissen, dass sie ein Dienstleistungsunternehmen versichern mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Das bedeutet, über die Betriebsbeschreibung, die eben klassischerweise Bewachung plus 1, 2, 3, 4 Begriffe heißt, über die Betriebsbeschreibung gibt es bei uns keinen Deckungsausschluss. Mhm. Der Versicherer kann nicht sagen, aber das, was du jetzt machst, das wusste ich ja gar nicht und deshalb ist das nicht versichert. Das geht bei uns nicht. Weil er nämlich jedes Jahr diesen Bogen bekommt und er sieht genau, was das Unternehmen macht.
Ja.
Und das ist also eine ganz andere Herangehensweise, als es sonst am Markt gemacht wird. Und wir arbeiten auch nur mit den Versicherern zusammen, die sich auf unseren Standard einlassen.
Mhm. Jetzt gibt's ja seit dem 1.6., wir haben es letztes Mal schon gesagt, die neue Bewachungsverordnung und Sie hatten auch neulich bei der Jahreshauptversammlung vom Bundesverband Mittelständische Sicherheitsunternehmen dazu ein paar Worte gesagt und einer Ihrer Kritikpunkte war, dass die Deckungssummen nicht erhöht worden sind. Die sind jetzt also dieselben wie 2002. Gibt es eigentlich viele Ihrer Kunden, die dann diese Mindestdeckungssumme haben oder gibt es da, haben die meisten trotzdem mehr?
Also wenn Sie exakt nach unseren Kunden fragen, dann haben die natürlich alle mehr. Denn diese Summen sind vollkommen unzureichend. Die kommen irgendwie aus den 80er Jahren oder so. Ich weiß es nicht, müsste ich nochmal nachlesen. Aber auf alle Fälle zu einer Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin. Also deshalb ist das, ich verstehe nicht, warum man ein solches Gesetz anfasst und da Versicherungssummen stehen lässt, die jedes Unternehmen im Prinzip selber zahlen kann, für die man keine Versicherung braucht. Das Problem ist, dass zum Beispiel der Punkt Schlüsselverluste in der Bewachungsverordnung gar nicht angesprochen wird.
Ja.
So, das heißt, wenn es jetzt dumm kommt, dann fragt ein Auftraggeber nicht nach dem Punkt Schlüsselverluste und genauso schert sich ein Unternehmen, ein Sicherheitsunternehmen auch nicht um diesen Punkt und stellt dann im Schadenfall fest, und das ist eine gängige Summe, dass zum Beispiel nur 20.000 Euro versichert sind. Und dann muss man sagen, ja, was soll ich jetzt mit 20.000 Euro? Das ist vollkommen sinnlos. Nur, es wurde nicht drüber gesprochen.
Ja.
Und ich finde es extrem schade, dass es jetzt diese Überarbeitung gegeben hat. Ich werde mich dafür einsetzen und darum bemühen, auch dass in dem neuen Sicherheitsgesetz, wenn es denn kommt, dass dort andere Summen drinstehen. Weil das ist ein untragbarer Zustand. Ja. Ich war Einsprecher bei der DIN 77201 und habe dort versucht, einen bestimmten Standard zu implementieren, der dem Mindeststandard des BDSW entsprach. Denn die haben eine andere, im Zuge der Flüchtlingskrise in 2015 gab es einen Mindeststandard, den der BDSW in den Markt gebracht hat, mit dem alle Kommunen angesprochen wurden. Und ich habe eigentlich bei meinen Einsprüchen nichts anderes gemacht, als zu versuchen, das, was jetzt von dem DIN-Ausschuss vorgelegt wurde, auf diesen Standard anzuheben, weil es an sich schon nicht sinnvoll ist, noch einen weiteren Standard in den Markt hineinzuführen.
Ja.
Es ist sehr schade, dass diese Einsprüche komplett abgewehrt wurden. Zum einen hätte man dann mehrere Fehler, sachliche Fehler vermeiden können, weil da Vorgaben in der DIN drinstehen, die technisch nicht gehen, was die Umwelthaftpflicht angeht. Aber insbesondere, was die Summen angeht, die sind auch problematisch. Die haben zwar die Summen angehoben in der DIN, jetzt in der Bewachungsverordnung sind sie unverändert stehen geblieben, aber es gibt nach wie vor ein Regelungsdelta, was sehr problematisch ist, weil nämlich nach BGH-Rechtsprechung haftet jeder Sicherheitsdienstleister für Schäden durch strafbare Handlung der Sicherheitsmitarbeiter. Erstes Mal, zum ersten Mal entschieden 1999 im Zuge einer Brandstiftung in einer Lagerhalle, die ein Sicherheitsmitarbeiter gemacht hat. Die Argumentation des BGH, die auch in nachfolgenden Urteilen aufrechterhalten wurde, war, dass der Sicherheitsmitarbeiter schützen, bewahren, retten und aufpassen soll. Und er kommt in diese Position und macht genau das Gegenteil. Er zerstört, brandschatzt und macht das Gegenteil. Das bedeutet, streng genommen haftet, und so ist die Argumentation des BGH, haftet das Sicherheitsunternehmen für die strafbare Handlung des Sicherheitsmitarbeiters wegen des gestörten Vertrauensverhältnisses. Und diese Thematik äußert sich in drei Fällen. Also es ist im Großen die Brandstiftung, habe ich eben schon angesprochen, größter Schaden, den wir reguliert haben, 2,3 Millionen Euro, zweitgrößter Schaden, 1,3 Millionen Euro. Dann im mittleren Bereich die Diebstähle der Mitarbeiter, größter Schaden, den wir reguliert haben, 500.000 Euro. Bandmäßiger Diebstahl war das in einer Lagerhalle. Und im kleineren Bereich Telefon- und Internetmissbrauch. Größter Schaden, den wir reguliert haben, 89.000 Euro. Und das waren früher, waren das die Telefonsexschäden, was im Telefonbereich gewesen ist. Heißt aber, für diese drei Schadengruppen, also Vermögensschäden, Abhandenkommen bewachter Sachen und Sachschaden, haftet das Sicherheitsunternehmen. Die Vorgaben der alten und der neuen Bewachungsverordnung sind an dieser Stelle vollkommen unzureichend. Wenn man das richtig liest, dann sind das 200.000 für Sachschäden. Das wäre der Brandstiftungsfall, unzureichend. dann wären das 12.500 Euro für die Vermögensschäden, also Telefon- und Internetmissbrauch. Ja. Und dann wären es 15.000 Euro fürs Abhandenkommen bewachter Sachen, also für das Thema Diebstahl. Ja. Diese Summen hat der BDSW und nachfolgend dann auch die DIN angehoben, hat aber leider einen ganz gravierenden Fehler gemacht und der auch in der neuen Bewachungsverordnung nicht korrigiert wurde. Es wurde unterlassen, dieses Thema der strafbaren Handlungen auf alle Versicherungssummen zu beziehen. Mhm. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist folgendes. Die Unternehmen haften für Brandstiftung, Diebstahl und für Telefon-Internet-Missbrauch. Mhm. Sie brauchen aber nach der Bewachungsverordnung nur diese kleinen Summen und sie brauchen nach der DIN 77-200-1 nur Versicherungsschutz für das Abhandenkommen bewachter Sachen. Okay. Bedeutet mit anderen Worten, die Unternehmen haften zwar für Brandstiftung und Telefon- und Internetmissbrauch, müssen sich aber nicht dagegen versichern. Mhm. Da das keiner versteht und nicht jeder ihren Podcast hört, heißt das, viele Unternehmen am Markt laufen herum, wissen gar nicht, dass sie dieses Problem haben und können es auch, weil ja etwas fehlt, was nicht da steht, was man also nicht aktiv nachlesen kann, sondern man müsste wissen, was da stehen müsste, können es auch nicht erfahren. Und das ist ein ganz großes Dilemma, was die neue Bewachungsverordnung leider auch nicht löst.
Okay. Ein Mosaikstein jetzt in der neuen Bewachungsverordnung, es sind jetzt ja auch Landfahrzeuge mit eingeschlossen, das war ja vorher mal ausgeschlossen. Wie sind da die Auswirkungen?
Also das ist auch etwas, was noch aus meiner Kindheit stammen muss, denn ich weiß nicht genau, wann das in den Markt gekommen ist. Als die alte Paragraph 6 Ziffer 4 verabschiedet wurde, stand da drin, diese Regelung gilt nicht, wenn nur Landfahrzeuge bewacht werden. Jetzt kann man schon mal logisch einhaken und sagen, was ist eigentlich ein Landfahrzeug? Da gehen schon die Interpretationen los. Fragen Sie mal eine Gruppe von 10 Personen, was ist ein Landfahrzeug? Also einigen wir uns da drauf, und das ist wahrscheinlich auch richtig, alles, was auf dem Land rollt, aus eigener Kraft. So, das ist ein Landfahrzeug. Und da gehören möglicherweise noch Motorräder dazu, aber darüber kann man schon nachdenken. Ja, ja. So, das ist das eine. Das nächste ist dann, wie sehen denn die anderen drei Ziffern davor aus? Ziffer 3 brauchen wir nicht. In Ziffer 1 vom Paragraph 6 alt steht drin, oder halt Paragraph 14 heute, steht drin, bist du ein Bewachungsunternehmen, brauchst du eine Pflichtversicherung. Mhm. In Ziffer 2 alt steht drin, und wenn du eine Pflichtversicherung brauchst, sind das folgende Summen, die wir eben angesprochen haben. In Ziffer 4 steht drin, das gilt nicht, wenn nur Landfahrzeuge bewacht werden. Mhm. Das heißt, denk logisch, die Pflichtversicherung unterliegt, also die Bewachung von Landfahrzeugen unterliegt nicht der Pflichtversicherung. Aha. Der Regelungszweck erschließt sich nicht. Also es ist nicht klar, warum man die Bewachung von Landfahrzeugen rausnimmt, denn die Probleme liegen ja auf der Hand. Sie haben Sachgesamtheiten. Was ist denn, wenn Sie ein Autohaus bewachen? Mhm. Bewachen Sie dann Landfahrzeuge oder bewachen Sie die Sachgesamtheit Autohaus, wo sich auch Landfahrzeuge
drin zufällig finden? Landfahrzeuge, ja.
Sie finden Versicherer, und diese Diskussion mussten wir führen, die Ihnen dann erklären, der Diebstahl eines Wohnmobils vom Hof eines Autohauses ist die Bewachung von Landfahrzeugen und ist nicht versichert. Mhm. Versicherer sind regulierungsunwillig in der Regel. Also das heißt, wenn man es auf die Praxis runterbricht, bekommt diese seltsame Auslegung tatsächlich Relevanz. Das Problem ist also, dass alle Versicherer, nein, nicht alle, aber viele Versicherer, und da reden wir sicherlich von einem Dreiviertel der Fälle, der Verträge in Deutschland, einen Deckungsausschluss formuliert haben in ihren Verträgen, wo drin steht ausdrücklich, dieser Versicherungsschutz gilt nicht für die Bewachung von Landfahrzeugen. Wenn Sie dann mit einem Versicherer darüber sprechen und er Ihnen mal sein großes Ohr schenkt, dann können Sie sagen, guck mal, mit der Bewachungspolice, die du hier dem Unternehmen verkaufst, dürfen Kernkraftwerke bewacht werden, Werften, Bayer Leverkusen, du kannst den Frankfurter Flughafen Außenhautbewachung kannst du machen. Du kannst die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt bewachen. Aber 2 Autos auf der grünen Wiese sind raus. Habe ich das richtig verstanden? Spätestens an der Stelle fängt jeder Versicherer an zu lachen. Eigentlich müsste er weinen, denn das ist einfach nur traurig. Weil es von der Argumentation her ist das vollkommener Unfug. Ja. So, und jetzt passiert Folgendes in dem neuen Paragraph 14, der den alten Paragraph 6 ersetzt. Ist diese Ziffer 4 nicht mehr drin. Das heißt, alle sind sich einig, jetzt fällt auch wieder die Bewachung von Landfahrzeugen unter die Pflichtversicherung. Mhm. Sollte man meinen, ist alles klar, ist leider nicht. Denn es wird argumentiert, ich darf den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft zitieren, der da sagt, damit fallen jetzt auch Landfahrzeugbewachungsunternehmen wieder unter den Geltungsbereich der Pflichtversicherung. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, möchten eine Zulassung nach 34a beantragen, gehen zu Ihrer Zulassungsstelle und werden gefragt, was machst du denn? Und dann sagen Sie, ich bin ein Landfahrzeugbewachungsunternehmen. Dann fängt der Beamte an zu lachen und sagt, ja, dich kann ich nicht zulassen, denn ich kann nur Bewachungsunternehmen zulassen, ja. Aber Landfahrzeugbewachungsunternehmen habe ich nicht. Ja. So, das heißt, sie werden als Bewachungsunternehmen zugelassen, weil es keine Landfahrzeugbewachungsunternehmen gibt. Ja. Trotzdem sagt der Gesamtverband, damit fallen jetzt Landfahrzeugbewachungsunternehmen auch wieder darunter. Vollkommener Unfug. Die Diskussion führe ich gerade mit dem Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, weil es ist vollkommen sinnlos. Das nächste ist dann, auch die Diskussion führe ich gerade, dass in jedem Gesetz es ja Übergangsregelungen gibt. Wir beide wissen, Sie sind Jurist, Herr Zitzmann. Also das heißt, wir beide wissen, es gibt Übergangsfristen, die sehen so aus, ab dem 1.6. gilt irgendwas. Das gilt dann für andere, die schon länger da sind, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, ja. Irgendwann mal. So, das ist eine normale Übergangsfrist. Ja. Tatsächlich ist es hier so, dass gesagt wird, die Unternehmen, die vor dem 1.12.2016 schon eine Zulassung nach 34a hatten, müssen den alten Versicherungsschutz beibehalten. Hm. Erster Fehler, zeitlich unbegrenzt.
Ja.
Zweiter Fehler, da steht nicht dürfen, sondern da steht müssen.
Ja.
So, das heißt mit anderen Worten, jetzt nehmen Sie den Fall, Sie bleiben bei Ihrem Versicherer, der hatte bisher Landfahrzeugbewachung ausgeschlossen.
Ja.
Der bietet Ihnen jetzt ein neues Paket und sagt, hör mal zu, ich habe mitgedacht, bei mir ist jetzt Landfahrzeugbewachung auch mit drin. Dann verlieren Sie Ihre Zulassung nach 34a. Hm. Denn Sie sind dazu verpflichtet, den alten Versicherungsschutz beizubehalten.
Ja.
So wie es da steht. Kompletter Unfug. Ja. Aber der GDV, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, liest das tatsächlich so.
Hm.
Und da sage ich, ihr seid nicht ganz echt im Kopf. Das muss ich mal so salopp auch in diesem Podcast sagen. Also das ist wirklich, also wie man so argumentieren kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Weil wir haben uns schon drüber unterhalten, weil natürlich an anderer Stelle erkenntlich ist, dass der oder diejenigen, die diesen Text geschrieben haben, juristisch deutlich minder bemittelt waren. Also wir beide haben eben nochmal über den Satz gelacht,
ja.
Wo in einer Personenhandelsgesellschaft von einem geschäftsführenden Gesellschafter geredet wird. Was ist eine Personenhandelsgesellschaft? Es ist eine Gesellschaft, die mit Personen handelt.
Ja.
Ansonsten wäre es eine Personengesellschaft. Und wenn es eine Personengesellschaft wäre, dann gibt es aber keine geschäftsführenden Gesellschafter, sondern Inhaber.
Ja.
Mit anderen Worten, sinnloser Unfug.
Ja.
Sinnloser Unfug. Und genauso ist diese Übergangsregelung auch zu sehen.
Mhm.
Da hat einfach einer nicht nachgedacht, was er schreibt.
Ja.
Und das ist sehr ärgerlich, dass das mit diesen alten kleinen Summen, das ist noch viel ärgerlicher, dass das, wenn man sowas anfasst, einfach so stehen bleibt.
Gut, also auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben weiterhin diese unzureichende Haftpflichtversicherung. Das heißt, jeder soll dem eigenen Interesse als Bewachungsunternehmen sich deutlich höher versichern. Wir haben jetzt diese Landfahrzeuggeschichte mit drin. Auch da soll man, wenn man einen Altvertrag hat, mal mit dem Versicherungsmakler, mit der Versicherung reden, wie man das denn in Zukunft dann regeln kann. Weil Sie haben das Beispiel gerade gebracht, Autoausbau bewacht und das Auto wird geklaut. Ja, dann wird natürlich der Versicherer nicht freiwillig zahlen, wenn er nicht zahlen muss und sich da auf irgendeinen Blödsinn
Klar.
da im Vertrag berufen kann.
No.
Ja,
ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel geben, weil Sie mich vorhin auch nach Schadenfällen gefragt hatten. Wir hatten jetzt einen ganz skurrilen Schadenfall, wo Sie genau sehen können, was das Problem ist, wenn Sie die Betriebsbeschreibung zu eng auf Bewachungsunternehmen abstellen. Einer unserer Kunden hatte den Auftrag, zwischen Weihnachten und Neujahr in einem Kindergarten selbstständig alle 3 Tage in die Sanitärräume zu gehen und dort die Duschen anzustellen und die Abflüsse durchzuspülen, damit sich dort keine Keimebakterien festsetzen können. Das hat er auch gemacht, bis zum 3. Januar. Am 3. Januar war er auch da. Und dann wurden die Duschen nicht abgestellt. So, und dann haben sie auf einmal die Situation, dass sie im Erdgeschoss eine Dusche haben, die dann 3 Tage gelaufen ist mit Kaltwasser. Und in der ersten Etage hatten sie eine Dusche, die mit Heißwasser lief. Und wenn sie 3 Tage lang eine Dusche mit heißem Wasser laufen lassen, dann können Sie sich vorstellen, wie das danach war. Tropisch. Sämtliches Holz aufgequollen, sämtliche Schränke aufgequollen, die Fußleisten aufgequollen, die Türen aufgequollen. Es war alles aufgequollen. Wir reden von einem Schaden von an die 100.000 Euro, um den es da geht.
Wahnsinn.
Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Dieser Schaden wird jetzt bei einem marktüblichen Versicherer eingereicht, sagen wir mal so, also mit einem, mit dem wir nicht zusammenarbeiten, dann passiert Folgendes, dann sagt er ihnen, ja Moment mal, ich habe doch ein Bewachungsunternehmen versichert, was hat das Spülen mit Duschen jetzt mit Bewachung zu tun? Gar nichts.
Ja.
Hat er recht. Hat mit Bewachung nichts zu tun.
Nebentätigkeit.
So, und heißt mit anderen Worten, ein anderer Versicherer würde sagen, damit ist nicht mein Thema und ich bin jetzt raus. An dem einfachen Fall können Sie sehen, weshalb also diese enge Kategorisierung, die die Versicherer gerne haben, weil sie in ihren Schaden oder in ihren Zahlen und Schemata denken mit den Schlüsselnummern, weshalb das nicht hilfreich ist. Wir reden heute von Dienstleistungsunternehmen, die im Prinzip das machen, was der Kunde gerne hätte und was er braucht.
Ja.
Und deshalb ist die Einordnung nach irgendwelchen Schlüsselnummern der Versicherer viel zu eng.
Haben Sie noch ein paar andere interessante Schadensregulierungsfälle für uns?
Ach, es gibt immer ganz skurrile Sachen. Es ist immer schön, wenn Sie in einem Hochsicherheitstrakt Mitarbeiter haben, die die Torkontrolle machen. Also der Frequenzschaden im Bereich Sicherheit ist eigentlich der Tor- und Schrankenschaden.
Mhm.
Da haben wir, glaube ich, schon so ziemlich alles gehabt, was es gibt. Ungefähr 20% von der Stückzahl aller Schäden hier sind Tor- und Schrankenschäden.
Okay.
Skurril ist es dann, wenn also die Schranke nicht aufs Dach runtergeht, sondern den Kopf der Inhaberin im Cabrio trifft. Das kann auch passieren. Oder was auch immer wieder nett ist, wenn Sie in einem Hochsicherheitsbereich sind und schnell verfahrbare Tore oder Poller haben, die dann das ganze Auto von unten hochschießen.
Oh Mann.
Auch das geht auch. Das sind immer wieder schöne Fotos, die dabei rauskommen. Also es gibt schon ganz skurrile Schadenfälle und davon haben wir reichlich. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, also unser Vorteil ist halt, weil wir ja praktisch nur das machen, sind wir jeder Schadenabteilung von jedem Versicherer überlegen. Weil da immer nur speziell, also da sitzen immer Allrounder und diese Allrounder machen alles und dann kommen wir mit unseren Fällen. Und da wir aber nichts anderes machen, haben wir immer mehr Ahnung als diese Allrounder, weil wir diese Fälle eben schon vielfach hatten. Und deshalb auf der einen Seite bei der Schadenregulierung ist das ein großer Vorteil, zum anderen lernen wir halt auch aus den Schadenfällen und ändern die Bestimmungen entsprechend. Will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir haben marktüblich sind Schlüsselverluste mitversichert. Diese Schlüssel, so Schlüsselverluste könnte man einen eigenen Podcast machen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
Sehr gerne.
Wir haben über 200 Schlüsselverluste mittlerweile bearbeitet. Und diese, es gibt folgende Problematik. Der Mitarbeiter verliert den Schlüssel, geht zu seinem Chef, Chef ist sauer, muss zum Auftraggeber, muss sagen, gestern Nacht haben wir den Schlüssel verloren.
Ja.
Auftraggeber sagt, ja, doof, danke, dass du mich informierst, löst das Problem. So, das ist dann so die Chefmeinung, ne? Löst das Problem. So, was macht der Sicherheitsdienstleister? Der Sicherheitsdienstleister sagt sich, okay, während der Nachtzeit stelle ich da einen Mitarbeiter hin. So, dann stellt sich heraus, also dann gibt es die Kosten für die Interimsicherung werden in vielen Fällen 14 Tage bezahlt. Bei uns ist es 21 Tage. Also, aber 14 oder 21, das ist so der übliche Spielraum. Also 2 oder 3 Wochen ab Kenntnis. Dann werden diese Interim-Sicherungskosten ersetzt oder auch der Austausch einer Interim-Schließanlage in der Zeit. Und jetzt passiert Folgendes. Ein normaler Schlüsselverlust dauert ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, Sie kommen zum einen aus dieser Interim-Zeit raus. Das heißt, dem Auftraggeber muss erklärt werden, dass er sich selber kümmern muss, denn Sie wollen jetzt nicht ein halbes Jahr bewachen. Das ist unser Job, das machen wir auch. Das andere Problem, was sich aber gibt, ist Folgendes, und das muss man vor Augen haben. 95% aller Schlüsselverluste sind nicht ersatzpflichtig, weil andere Schlüssel fehlen und der Sicherheitswert der Anlage schon vorher nicht mehr bestand.
Ja.
Sie sind also der Bote, der dem Auftraggeber erklärt, dass er schon in der Vergangenheit einen Fehler gemacht hatte, von dem er noch nichts gemerkt hat. Das hört er nicht gerne. So, und das Ergebnis ist Folgendes. Nach einem halben Jahr wird festgestellt, es fehlen weitere Schlüssel. Nach einem halben Jahr wird dann festgestellt, es gibt kein Geld. Denn es ist ja nichts kaputt gemacht worden. Es gibt einen Schlüssel, der fehlt. Das sind 38,50 Euro. So, der wird ersetzt und das war's. Alles andere ist ja wie vorher auch. Denn es fehlten ja schon Schlüssel. Und jetzt, das ist schon psychologisch schwierig genug mit allen Facetten. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Und das ist eine Klausel, da haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist die Argumentation der Versicherer an dieser Stelle. Die sagen, es ist kein ersatzpflichtiger Schaden und deshalb ersetzen wir auch die Interimsicherungskosten nicht.
Mhm.
Das Problem, was daraus entsteht, ist, dass diese Interimsicherungskosten ja unserem Kunden entstanden sind. Also ja. Der hat ja seinen Mann dahingestellt.
Ja.
Und streng genommen, diese Anweisung des Auftraggebers löst das Problem. Wenn man es jetzt juristisch nimmt, ist das eine Auftragserweiterung.
Ja. Ja.
So, er hat gesagt, löst das Problem, stellt einen Mann hin, was auch immer. So, und jetzt müssten Sie hingehen, nach einem halben Jahr, müssten dem Auftraggeber sagen, also erstens mal, deine Anlage ist kaputt. Zweitens mal, du kriegst kein Geld von mir. Drittens mal, jetzt schreibe ich dir noch über 5.000 Euro Interimsicherung eine Rechnung, denn du hast ja eine Auftragserweiterung erteilt. Sie können sich ausrechnen, dass Sie diese Rechnung nicht bezahlt bekommen.
Und der Auftrag ziemlich schnell endet.
So, und das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Klausel, die so lautet, dass die Interimsicherungskosten auch in dem Fall ersetzt werden, wo es sich nicht um einen ersatzpflichtigen Schaden handelt.
Ja.
Das setzt aber voraus, dass man diese ganze Thematik versteht und auch schon mal durchlitten hat. Das ist nicht marktüblich.
Ja.
Deshalb auch da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu normalen Klauseln am Markt.
Ja, also nachdem ich jetzt ja kein Sicherheitsunternehmen habe, ich denke, was Sie uns jetzt hier alles so erzählt haben heute, da soll wirklich jeder sich mal Gedanken machen, ob seine Versicherung da wirklich alle diese Punkte beinhaltet.
Ja. Das war Teil 2 des Interviews mit Bernd Schäfer zum Thema Versicherung bzw. Haftpflichtversicherung in der privaten Sicherheit. Ich konnte ihn noch für eine dritte Folge gewinnen. Und zwar wird es da um den größten Strafrechtsfall in der privaten Sicherheit in Deutschland gehen. Das Thema Heros. Das werden wir in, ich schätze mal, in der übernächsten Folge, Pi mal Daumen, werden wir uns das dann zu Gemüte führen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Alles Gute und bis dann.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.